Ich befinde mich hier auf dem Seminar gegen Studiengebühren. Das Ganze wurde hier am 15. April in Weimar veranstaltet. Das Seminar hat sich einige wichtige Fragen gestellt, die eigentlich zur aktuellen Debatte zum Thema stehen. Ich habe hier eine kleine Pinnwand vor mir. Da haben wir ungefähr 12 bis 15 Fragen draufstehen. Und ich würde sagen, wir gehen diese Fragen einfach kurz Schritt für Schritt durch und fragen mal die Teilnehmer, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. Ganz oben sehe ich die Frage Kita-Studium. Ich schätze, das bezieht sich darauf, warum der Kindergartenplatz bezahlt werden muss und das Studium eigentlich frei bleiben soll. Das ist ja ein sehr klassisches Argument für Studiengebühren. Wie seht ihr das? Warum sagt ihr, ist das gerecht oder wie würdet ihr das sehen?
Mein Name ist Andreas, ich bin Englischlehrer aus Jena und ich bin hier, weil mich die ganze Frage interessiert und ich auch mal über den Tellerrand gucken möchte. Ich bin total informiert jetzt durch die ganze Diskussion und durch Vorträge und fühle mich jetzt auch in der Lage, zu einigen Dingen Stellung zu nehmen, die mir vorher nicht ganz so klar waren. Zum Thema Kita und Studium, ich weiß also genau, dass der RCDS genau dieses Argument vorbringt, warum sollen Eltern zahlen, wenn ihre Kinder in die Kindertagesstätte gehen, die zum Teil privat ja auch betrieben werden und das Studium soll frei sein. Da kann ich nur sagen, mindestens das letzte Jahr vor der Schuleinführung müsste für jedes Kind in Deutschland gebührenfrei sein, sodass ich die Forderung umdrehen möchte und nicht sagen, Studiengebühren sind gerecht, weil in der Kindertagesstätte bezahlt wird, sondern Studiengebühren sind genauso ungerecht wie die Bezahlung in den Kindertagesstätten. Und deshalb müsste man die Argumentation umstellen und das werde ich auch weiterhin vertreten.
Ich glaube, vielen fällt jetzt genau ein, so ja, woher soll das Geld kommen? Ich glaube, dahin kommen wir noch. Ich sehe nämlich auf der Pinnwand genau noch diese Frage oder beziehungsweise die Behauptung, es ist kein Geld da. Ich würde sagen, das verschieben wir auf später. Und ich würde einfach mal zum nächsten Punkt springen. Was machen die Rektoren? Das heißt, wie verhalten sich die zum Thema Studiengebühren?
Ja, hallo, mein Name ist Robert, ich bin Student Soziale Arbeit im zweiten Semester, gehöre jetzt dem Aktionsbündnis gegen Studiengebühren an und die Rektoren aller Hochschulen sprechen sich im Moment mehrheitlich für Studiengebühren aus. Das hat auch damit zu tun, dass die Bertelsmann Stiftung hier überall ihre Finger drin hat und damit eigentlich die Hochschulen berät und die Bertelsmann Stiftung von der Wirtschaft bezahlt wird. Insofern gibt es da ziemliche Interessenskonflikte.
Gut, der nächste Punkt, in Australien gibt es Studiengebühren und dort wurden keine bildungsfernen Schichten abgeschreckt. Das ist ja auch ein Punkt, den man oft hört, wenn Studiengebührenmodelle verglichen werden und es verglichen wird mit anderen Ländern. Wie ist da euer Standpunkt oder worin seht ihr diesen Punkt begründet?
Fängst du mal an?
Ja, okay.
Also mein Name ist Danny, ich studiere auch Soziale Arbeit wie mein Vorredner und um zu Australien zu kommen, es wird immer sehr gerne in der öffentlichen Debatte verglichen, nur wenn man sich das halt mal ein bisschen genauer anguckt, ist es nicht ganz so wie in Deutschland, also man kann es nicht genau auf Deutschland runterbrechen. Stimmt es zwar, dass ich die bildungsfernen Schichten nicht abschrecken haben lassen, aber sie sind auch nicht wirklich mehr geworden. Also nach Einführung der Studiengebühren sind hauptsächlich die bildungsnahen Schichten, also eher die Leute, die Geld genug haben fürs Studium und das auch bezahlen könnten, mehr geworden. Also es sind 20% ungefähr, also mehr geworden. Das geht aber dann bei der mittleren Schicht, die halt, sagen wir mal, sich gerade so das Studium leisten können, sind es auch etwas mehr geworden. Und bei den bildungsfernen Schichten sind es dann im Gegensatz zu allen anderen, zu den anderen beiden Klassen oder Gesellschaftsschichten sehr viel weniger mehr geworden. Also wir haben ungefähr anderthalb Mal so viel, also es hält sich auf jeden Fall in Grenzen und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass die Studiengebühren für die bildungsfernen Schichten dann auch über den Staat bezahlen lassen, beziehungsweise also wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, habe ich dann Schulden beim Staat und nicht ganz so wie hier in Deutschland, wo noch nicht mal ein einheitliches Konzept oder sowas existiert, weil im Endeffekt jeder Vorstoß, der gemacht wird, kann man eigentlich mit zwei, drei Argumenten dann wieder revidieren, sodass die Modelle, die in Deutschland vorgestellt werden, ja nicht wirklich durchsetzbar sind. Also der Vergleich zu Australien hinkt da sehr.
Gut, wir haben dann noch Nachtrag?
Ja, auf alle Fälle. Was wir hier gelernt haben, ist, dass es für über Australien über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren, also seit 1989, Studiengebühren gibt. Und deshalb kann man auch feststellen, was ist denn passiert in dieser Zeit. 1989 wurden diese Studiengebühren eingeführt für alle Studiengänge gleich. Es kostete damals 1.800 australische Dollar.
Pro Semester, oder?
Im Studienjahr. Ja. Und mittlerweile ist dieses zerfasert worden. Es gibt also diese Studiengänge, die nicht ganz so profitabel sind, wenn man denn fertig studiert ist, die werden mittlerweile mit über 4.500, die sind nämlich in diesem Jahr nochmal erhöht worden, 4.500 australischen Dollar veranschlagt. Da ist zum Beispiel Kunst, Philologie, Sozialwissenschaften, Pädagogik dabei. Die nächste Stufe, die wahrscheinlich etwas mehr bringt im Einkommen, wenn man denn fertig ist, schlägt mit 6.000 ungefähr zu Buche, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften. Und diejenigen, die wohl am profitabelsten sind in Australien, wenn man denn fertig studiert hat, wie Jura und Medizin, die liegen jetzt bei schlappen 6.500 australischen Dollar. Man sieht also hier, und das haben wir heute gelernt, wohin die Reise gehen kann, wenn man die Büchse der Pandora erstmal öffnet. Die Abzahlung des sogenannte nachgelagerte Studiengebührenverfahren geht auf alle Fälle zu Kosten der Frauen. Das haben wir festgestellt. Wir sind zwar hier etwas männerlastig, aber nichtsdestotrotz interessieren wir uns ja auch für nicht nur für Frauen, sondern auch für die Belange der Frauen. Er hat deutlich gemacht, dass Frauen fast bis zur Rente diese Schulden, die sich angehäuft haben, abzahlen müssen. Dass diese Dauer also bis zur Rente geht, weil Frauen Brüche haben in ihrem Erwerbsleben, weil sie eben Kinder bekommen, weil sie auch weniger verdienen. Auch das hat Australien deutlich gemacht. Und dann sehen wir ganz genau, wohin die Reise geht. Deshalb ist Australien mittlerweile eher ein Argument gegen Studiengebühren. Und man sollte sich das mal jetzt genauer angucken und die Argumente auch für die eigene Argumentation gegen Studiengebühren aufarbeiten.
Okay, danke. Ich schaue nochmal, wo sind wir jetzt? Ja, der nächste Punkt ist, glaube ich, einer der Argumente, die man öfters hört, und zwar, dass ja die Krankenschwester zahlt dem Chefarztsohn das Studium. Wer möchte dazu was sagen?
Ja. Also wie schon gesagt, also das ist ein Argument, was sehr, sehr häufig kommt, was aber genauso unstimmig wie platt ist, weil im Endeffekt bezahlt der Chefarzt genauso das Studium für seinen Sohn. Vor allen Dingen bezahlt er es eventuell sogar noch mehr, da er ja durch das höhere Einkommen mehr Steuern bezahlt. Also ganz so einfach kann man das nicht machen. Und wenn die Behauptung schon aufgestellt würde, sollte man vielleicht auch überlegen, wie man die Tochter oder den Sohn der Krankenschwester an die Hochschule bringen würde. Und wenn man jetzt Studiengebühren einführen würde, sehe ich die der Chance dazu geringer werden, sehr viel geringer werden. Da ja Studierende oder überhaupt Menschen aus den unteren Schichten, deren Eltern kein wirkliches Bankkonto, wie auch immer, haben, auch nicht wirklich studieren wollen, wenn sie wissen, dass sie im Nachhinein einen relativ hohen Schuldenberg haben, den sie dann erstmal abzahlen müssen.
Wenn ich diese Aussage wiederhole, Krankenschwester zahlt Chefarztsohn das Studium, dann fällt mir sofort eine Anzeigenkampagne der Initiative für neue soziale Marktwirtschaft ein, in der für Studiengebühren natürlich geworben wird. Hier sieht man einen Jurastudenten, der ganz locker auf einem im Overall knienden Mechaniker sitzt. Dies waren ganzseitige Anzeigen, da steht also eine ganze Menge auch an Geldern dahinter. Was Sie wirklich gut verstehen in dieser Anzeigenkampagne, ist, an das Herz zu appellieren, an den Gerechtigkeitssinn. Was Sie außer Acht lassen, ist, dass der Chefarztsohn wahrscheinlich mit seinem Chefarztpapa und der Mutti in die öffentlich geförderte Oper geht, dass hier überhaupt keiner nachfragt, dass die Krankenschwester auch Opernhäuser mit finanziert und so weiter. Das wird ausgeblendet, sondern es wird fokussiert auf Studiengebühren, auf das Gerechtigkeitssinn und damit eine Stimmung, denke ich mal, geschürt, die dann positiv für die Einführung für Studiengebühren sind. Man sollte sich also wirklich immer anschauen, wer hat diese Anzeigen geschaltet, was steckt dahinter und auch den kritischen Blick natürlich nicht vergessen.
Alles klar, vielen Dank. Ja, wir haben noch einen Punkt.
Ja, wir haben auch hier eine ganze Menge, ich bin Friedhelm, studiere Religionswissenschaft und Philosophie und wir haben hier sehr viel über das Steuersystem gelernt und dieser Punkt zielt genau auch in diese Richtung, wie funktioniert unser Steuersystem hier. Dieses Argument, in Anführungszeichen bitte, impliziert irgendwie, dass der Chefarzt ja vielleicht nicht so viel in das System einzahlt, also weniger Steuern zahlt oder gar keine Steuern zahlt. Normal ist es nicht. Die Frage stellt sich, was ist da los? Wieso soll der Chefarzt nicht, da er mehr verdient, auch mehr in dieses System einzahlen? Nach dem Steuersystem, wie es halt gestaltet ist und wie es sich auch jetzt verändert, ist es halt so, dass gerade die, die mehr verdienen, doch absolut mehr bezahlen, aber entlastet werden zum Teil durch die Veränderungen, die in der letzten Zeit geschehen sind. Das haben wir jetzt auch ja offenbart bekommen. Also das war für uns viele doch sehr neu gewesen, was dort uns Clemens Hempel erzählt hat.
Ja, ich würde sagen, glaube zu dem Punkt kommen wir auch dann gleich nochmal mit dem, es ist kein Geld da und wer zahlt was und sowas. Das können wir gleich gerne auch noch gleich nochmal ausführlicher besprechen. Vorher aber noch zwei Punkte. Nach dem Studium verdient man viel. Ich weiß nicht ganz genau, was mit der Frage jetzt gemeint ist. Vielleicht auch nochmal kurz die Frage von eurer Seite kurz erläutern und dann eure Stellungnahme dazu.
Ja, also nach dem Studium verdient man viel. Kann man eigentlich nicht wirklich so stehen lassen, weil gerade heute in der Arbeitsmarktsituation ist es nicht wirklich gang und gäbe, dass auch Akademiker nach ihrem Studium mehr Geld verdienen. Also beispielsweise, man hängt ja auch 4 Jahre dran, indem man eigentlich mehr oder weniger vom Staat, von der Stütze, wie auch immer man das nennen will, lebt. Und ich studiere Soziale Arbeit, Sozialwesen und das ist beispielsweise auch größtenteils öffentlich gefördert und für mich heißt das auch nicht nach meinem Studium, dass ich unbedingt ein reicher Mensch werde. Also klar, es gibt Studiengänge, wo man ja günstigerweise oder im besten Fall viel Geld verdient. Aber das als Ausgangspunkt zu nehmen, zu sagen, ja, dann müsst ihr eigentlich auch schon während des Studiums bezahlen, da ihr irgendwann mal eine höhere Qualifikation habt, deswegen Studiengebühren einzuführen, das halte ich in der Hinsicht schwachsinnig. Weil wenn jemand, der aufs Gymnasium geht, ein Abitur macht, gegenüber jemandem mit Real- oder Hauptschulabschluss genauso höhere Chancen hat, mehr Geld zu verdienen oder überhaupt im Endeffekt statistisch mit Sicherheit mehr Geld verdient. Und wenn man das dann so sieht, müsste man im Endeffekt auch sagen, dann müsste man Schulgeld einführen aufs Abi, auf 13-jährige Studium, auf die 13-jährige Schule, oder weil man sagt, er hat dann im Endeffekt auch höhere Chancen beziehungsweise mehr Geld. Also von daher ist das nicht wirklich sinnig.
Gut, dann haben wir da als nächsten Punkt das CAE. Woher kommen die Thesen? Also das heißt praktisch die CAE, vielleicht auch kurz noch erklärt, wer ist das? Das Zentrum für Hochschulbildung, wenn ich da richtig liege? Oder Hochschulentwicklung, genau, ja. Für Hochschulentwicklung. Die haben, soweit ich das auch persönlich weiß, viele der Thesen für Studiengebühren veröffentlicht. Worin siehst du die Motivation und was steckt dahinter?
Also das Zentrum für Hochschulentwicklung, Sascha Vogt, übrigens Geschäftsführer des ABS, das Zentrum für Hochschulentwicklung ist ein Kooperationsprojekt von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz, wurde glaube ich 1993 gegründet und ist seitdem so etwas wie der neoliberale Think Tank im Hochschulbereich. Also die Bertelsmann Stiftung macht das ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass man versucht da gezielt Einfluss zu nehmen mit einer klaren politischen Zielsetzung. Man will halt eine weitgehende Deregulierung von verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben. So. Das CAE ist halt in Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz entstanden und entwickelt sehr, sehr viele Reformprojekte, auch in Kooperation direkt mit Hochschulen. Die machen also nicht nur allgemeine Studiengebühren, sondern die entwickeln halt auch neue Leitungsstrukturen an Hochschulen, was dann zur Demokratisierung führt. Die entwickeln Verfahren, wie man die Finanzströme da besser lenken kann, wie die Hochschulen wirtschaftlicher arbeiten können und so weiter und so fort. Also das klare Ziel des CAEs ist es, ein Unternehmen Hochschule zu gründen. So. Und da spielen natürlich Studiengebühren eine gewaltige Rolle, weil ich erst dann wirklich ein Unternehmen habe, wenn ich wirklich zahlende Kundinnen und Kunden habe. Und deshalb sagt auch das CAE offen und ehrlich, 500 Euro Studiengebühren, damit wollen wir uns eigentlich gar nicht aufhalten. Das ist vielleicht eine nette Einstiegsdroge, aber wir wollen dann mittelfristig schon bei weitaus höheren Summen liegen, weil erst dann haben wir tatsächlich so eine Unternehmensbeziehung aufgebaut. So, und das ist im Prinzip der Plan, den das CAE sehr geschickt verfolgt, teilweise über mehr oder minder manipulierte Meinungsumfragen, aber eben auch sehr stark darüber, dass man wirklich bei verschiedenen Veranstaltungen und Symposien und so weiter die Thesen in die Öffentlichkeit trägt und damit Studiengebühren nach und nach salonfähig gemacht hat, weil wir hatten ja noch vor 10 Jahren die Situation, dass in Deutschland sogar sowas wie Langzeitstudiengebühren tabu waren, und dann hat 96 Baden-Württemberg als erstes Bundesland Langzeitgebühren eingeführt, und heute stehen wir ja kurz davor, dass fast alle Bundesländer allgemeine Gebühren einführen wollen.
Wenn ich das richtig verstehe, unterstellst du dem CAE klaren Lobbyismus. Die Frage, warum, was verspricht sich das CAE, für wen macht es das und was sind wirklich so die Tiefen, warum soll eine Hochschule wie ein Unternehmen sein? Was ist das Besondere daran?
Also ich unterstelle dem CAE nicht, sondern das sagt das CAE im Zweifel auch offen und ehrlich so selbst. Also die geben das auch zu, die verheimlichen das nicht. Wenn man sich einfach, also ich sagte ja gerade, das CAE ist eine Gründung der Bertelsmann Stiftung, und die Bertelsmann Stiftung hat ganz klare politische Ziele. Also man will wirklich eine Deregulierung haben, man will so wenig Staat wie möglich haben in der Gesellschaft, und das CAE ist eben eins dieser Projekte der Bertelsmann Stiftung. So eine Stiftung, die Stiftung ist gegründet von Bertelsmann Konzern. Im Übrigen gehört der Bertelsmann Stiftung inzwischen ein Großteil des Bertelsmann Konzerns. Also so rum läuft das, ist es jetzt gelaufen. Man hat in die Satzung dieser Stiftung ganz klare politische Ziele reingeschrieben. Man hat geschrieben, wir wollen Reformen anstoßen, wir wollen eine Liberalisierung, wir wollen eine Deregulierung von allen gesellschaftlichen Bereichen erreichen. Und das machen wir über gezielten Lobbyismus. Also das ist insofern keine Unterstellung, sondern die machen das einfach, und die machen das ja geschickt, die machen das so, dass da sogar SPD-geführte Bundesländer immer gerne mitmachen, weil das CAE natürlich den Vorteil hat, es kostet nichts, weil die Bertelsmann-Stiftung lässt sich den Spaß ja immerhin auch so rund 4 Millionen Euro pro Jahr kosten.
Gut, wir waren schon gerade beim Thema Geld, und da heißt es ja immer, es ist kein Geld da, um dass das Studium weiter finanziert werden kann, voll vom Staat. Wie sind da eure Thesen? Weil das ist die Frage vieler Leute. Woher soll das Geld denn kommen, wenn wir das so lassen? Oder woher sollte das Geld für die Kindergartenplätze kommen, wenn wir denn das dort diese Ungerechtigkeit praktisch abschaffen wollen? Eure Standpunkte dazu.
Ja, das Argument hört man relativ häufig. Also das ist so schon mal praktisch einfach nicht richtig. Deutschland ist so reich wie nie zuvor. Das sieht man auch daran, einfach wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, da gab es immer Wirtschaftswachstum, auch wenn das nur 0,7-0,5% waren, heißt das aber, dass pro Jahr jedes Mal das Land reicher geworden ist. Also pro Jahr, es gab halt einmal, waren es minus 0,2%, im nächsten dann aber schon wieder 0,7. Das Problem, das wir haben, warum Deutschland kein Geld hat, darf man mal offensichtlich Rot-Grün zuschieben mit ihren Reformen, mit ihren Steuerreformen, das heißt die Senkung des Spitzensteuersatzes, die Senkung des Einkommenssteuersatzes, die Senkung der Körperschaftssteuer. Damit haben sie Ausfälle von, weiß ich nicht, paar Milliarden so, und deswegen stehen wir jetzt davor, wo wir sind, und praktisch müsste man eigentlich sagen, oh, und auch die Nichterhebung der Vermögenssteuer zielt da halt mit rein, also ist eigentlich die Regierung schuld, und man müsste sagen, wie können die jetzt sagen, dass die Unternehmen weniger zahlen und wir dafür diesen Ausfall, den die Regierung verschuldet hat, bezahlen sollen.
Ja, danke. Noch jemand, vielleicht einen Nachtrag zu diesem Punkt? Ich schätze mal, das war auch sehr kompakt und dort sind wohl schon viele Anregungen drin, woher die Gründe kommen können. Ah, Moment, einen haben wir noch.
Vielleicht doch, wenn der politische Wille da wäre, könnte man also wirklich Milliarden einnehmen, die Unternehmen nicht in den Bankrott treiben, man mit diesem Geld aber das Studium und auch die Familienbetreuung also eine Umverteilung der Gewinne auf soziale Projekte und Ähnliches machen könnte. Aber dieser Wille ist zurzeit nicht ersichtlich, weder auf der einen Seite, auf der Regierungsseite, noch auf der Oppositionsseite.
Vielleicht noch so einen kleinen Fakt zum Schluss. Europaweit hat Deutschland die zweitniedrigste Steuereinnahmen hinter Slowenien. Also, und das hat sich, wie gesagt, im Jahr 2000 relativ rapide geändert oder ist dazu gekommen, dass wir wirklich die zweitniedrigsten Steuereinnahmen haben. Und das, obwohl bei jeder Pressekonferenz, wie auch immer, an dem Arbeitgeber oder Industrie eventuell oder beteiligt sind, dass trotzdem immer noch gefordert wird, es muss nachgebessert werden, es muss die Belastung für die Unternehmen beziehungsweise für die Großindustriellen zurückgenommen werden, da Deutschland nicht rentabel ist oder einfach zu teuer ist, um dort Arbeitsplätze zu installieren. Also so ist es nicht. Und das ist halt das Schlimme überhaupt an dieser ganzen Diskussion, dass mehr oder weniger drumherum geredet wird, viel polemisiert und eigentlich, ja, ich will nicht sagen Angst und Schrecken verbreitet wird, aber es wird dann doch der Staat schlechter gemacht, als er ist.
Und nochmal ein Nachtrag?
Vielleicht sollte man auch mal schauen, wofür die Regierung Geld ausgeben will. Ich werfe mal jetzt das Stichwort MEADS ein. Das ist ein Raketenabwehrsystem für Mittelstreckenraketen. Die einzigen Nicht-NATO-Staaten, die uns angreifen könnten, sind, glaube ich, Albanien, Mazedonien, Moldawien zähle ich jetzt nicht dazu. Das wären also diejenigen, die uns angreifen könnten. Die haben keine Raketen. Die wirklich gefährliche Nation, die Raketen dieser Reichweite hat und die man mit diesem System abfangen könnte, ist der Iran. Die Raketen reichen dann allerdings nur bis an die Strände von Antalya. Das wäre für jeden deutschen Touristen dann das gefährlichste Gebiet. Dieses System, das mit Italien und den USA entwickelt werden soll, kostet nach Angaben des Verteidigungsministeriums ungefähr 3,6 Milliarden. Es gibt Institute, die herausgefunden haben, dass das 5 Milliarden sind. Dieses eine Institut ist der Bundesrechnungshof. Das sind 5 Milliarden. Mit einer Milliarde kann man, glaube ich, ein fünfjähriges Studium für 40.000 Studenten oder den BAföG-Höchstsatz für 40.000 Studenten machen. Ja, das nur als Vergleich. Wenn man sagt, es ist kein Geld da, dafür ist Geld da, für etwas, was wir eigentlich nicht brauchen.
Gut. Wir sind immer noch eigentlich beim Geld, aber gehen zur nächsten Frage. Und zwar heißt es, durch Geld, durch Gebühren wird die Lehre besser. Ne? Das heißt, wenn mehr Geld da ist, mehr in Ausstattung, mehr bessere Professoren. Seht ihr das völlig irrelevant oder wie sind da eure Standpunkte?
Na, das ist auch totaler Quatsch so. Also bis jetzt ist kein Beispiel so, wenn man sich mal weltweit umschaut, wo es Studiengebühren gibt, bekannt, dass das so wäre. Weil die Gebühren natürlich auf jeden Fall in den Haushalt gehen. Also es ist nicht möglich in Deutschland festzuschreiben, dass die Gebühren, wenn wir sie dann bezahlen, dass die auch in die Hochschulen fließen. Also wenn man sich es weltweit anguckt, ist es immer so gewesen, dass die Gebühren am Anfang in die Hochschulen gegangen sind, dann aber nach und nach sich ausgeklinkt haben und die Hochschulen dann wieder kein Geld hatten. Was dann auch, wenn man sich mal anguckt, dass die Studiengebühren dann auch mit laufendem Zuwachs, obwohl sie nicht in die Hochschulen fließen, zum Beispiel beim Beispiel Australien, immer mehr geworden sind. Am Anfang, wie gesagt, waren das mal $1,600, mittlerweile ist dann der Studiengang, also Jura, bei $6,000. Also insofern stimmt das nicht.
Wenn ich ergänzen kann, ich habe heute gelernt, dass eine Studiengebühr von 1.000 Euro an der Universität Bayreuth, hat Sascha, glaube ich, gesagt, gerade mal von den Studenten 5-7% des Gesamthaushaltes decken würde. Bayern hat aber gleichzeitig schon den Universitäten 5% gestrichen. Das heißt, das Geld bleibt das gleiche, das diese Universität zur Verfügung hätte und würde also einen Qualitätsschub dadurch nicht erreichen. Ja, es ist also wirklich eine Haushaltssanierung und der Staat zieht sich aus der Bildung zurück.
Trotzdem vielleicht einfach mal die provokante Frage, wenn das Geld nun wirklich bei den Hochschulen bleiben würde. Meint ihr, mit mehr Geld ist das wirklich zu lösen? Das heißt, dass rein Geld der Faktor ist, der unsere Hochschulen besser macht? Ich weiß, es ist jetzt keine direkte Frage vom Blog, aber vielleicht da auch noch mal kurzes Statement zu.
Also ich glaube im Übrigen, dass die Gebühren durchaus bei den Hochschulen ankommen werden. Das ist bei einer Gebührennummer so festgeschrieben, weil eine Gebühr ist eine zweckgerichtete Abgabe, die ich entrichten muss. Das heißt, wenn ich Studiengebühren entrichte, kriegen die Hochschulen das. Das sagt ja aber noch nichts über die Tatsache, dass die Länder auf der anderen Seite ihre eigenen Zuwendungen dann kürzen können. So. Und natürlich ist es auch richtig, dass die Hochschulen mehr Geld brauchen. So, da gibt es jetzt unterschiedliche Studien, die einen sagen 20 Milliarden, die nächsten 15 Milliarden, die nächsten 25 Milliarden insgesamt bundesweit jetzt betrachtet. Von daher ist es durchaus richtig, dass die Hochschulen mehr finanzielle Mittel brauchen. Ich glaube aber einfach nicht daran, dass es durch Studiengebühren mittelfristig dazu kommen wird, dass sie mehr haben. Also kurzfristig denke ich, ja, natürlich, das zeigt auch das Beispiel Australien, kurzfristig haben die Hochschulen ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung. Nur die mittelfristigen Effekte, sprich in 5 bis 10 bis 15 Jahren, wird einfach ein Rückzug der öffentlichen Hand da sein. Und das geben auch Unionspolitiker durchaus zu. Sogar in den Tagesthemen hat Herr Goppel, irgendwie bayerischer Wissenschaftsminister, im Übrigen einen Tag nach dem Urteil gesagt, ja, also bis 2008 geben wir Ihnen eine Garantie. Ja, danke. Also ich rede hier nicht von 2008, sondern mich interessiert auch, wie die Hochschulen in 2015 aussehen. Und ich glaube, dass da dann Bayern die nächste Kürzungsorgie hinter sich haben wird und dass dann die Hochschulen im Endeffekt vielleicht sogar schlechter gestellt sind.
Gut, dann nochmal zum nächsten Punkt. Wir nähern uns langsam dem Ende auf der Tafel, aber wir haben eigentlich noch ein paar sehr interessante Fragen. Und zwar hört man in letzter Zeit auch öfters das Zauberwort Kunde, der Student als Kunde oder die Studentin als Kundin. Was steckt dahinter, hinter diesem Gedanke? Bringt erstmal das überhaupt eine Verbesserung, wenn der Student wirklich Kunde ist? Viele wünschen sich das ja, man kennt das, man manchmal etwas träge und Bürokratien, die einem da gegenüberstehen, wird da der Kunde was ändern, wenn der Student wirklich Kunde wird oder wird er überhaupt Kunde?
Das ist sehr begrenzt. Gehe ich zu meinem Studenten, ich studiere Religionswissenschaft, das ist in Erfurt ziemlich gut besucht und Möglichkeiten in Deutschland, ja, gibt es so einige, aber so wie es in Erfurt ist, also nicht. Also, und wenn ich als Einzelner weggehe, ja, was kümmert's? Also, dann bin ich ein Student, der weniger ist, ja, was ist es denn? Wenn man das dann halt irgendwie mit den Ideen von Bildungsgutschein oder sowas dann koppelt, wie es ja auch in der Diskussion ist, ja gut, dann ist es halt einer weniger, aber das hat keine Wirkung. Hinzu kommt auch, die freie Wahl, ich hatte es ja schon angedeutet, ist nicht gegeben. Das Beispiel, was halt bei uns jetzt gebracht wurde, ist die Milch, die man entweder bei Aldi kaufen kann oder bei Plus oder im Bioladen oder wo auch sonst. Da kann man wählen, da kann man wirklich wählen, sofern man die regionalen Gegebenheiten hat, die man in der Stadt hat. Eine Universität ist, ja, hier ist eine in Weimar, in Erfurt, in Jena, da könnte man vielleicht noch wählen. Begrenzt vom Studiengangangebot, aber so leicht ist es dann auch wiederum nicht, sich, wenn man einen Studiengang hatte, der in München angeboten wird, ein anderer, der in Hamburg angeboten wird, dann sein ganzes soziales Umfeld von der einen Stadt in die andere zu transportieren. Das ist schon nicht so leicht, wie die Milch entweder bei Plus oder im Bioladen zu kaufen.
Ja, noch ein Punkt zu dem Kunden oder wollen wir dann weiter auf der Frageliste gegen Ende schreiben? Ja, noch ein Punkt.
Ja, also vielleicht sollte man sich auch einfach mal vor Augen halten, dass wenn ich irgendwo anders was einkaufe, wie auch immer, also wo ich dann wirklich Kunde bin und mir das hinterher nicht gefällt oder es kaputt geht oder wie auch immer, habe ich immer noch einen Anspruch und zu sagen, hier will ich tauschen oder will mein Geld zurück oder ähnliches. Das wiederum geht bei einer Hochschule nicht. Also es sind also jetzt auch in der Politik überhaupt keine Mechanismen irgendwie aufgestellt worden, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt mit meinem Studium fertig bin und aber trotzdem keinen Job kriege, habe ich zwar die Schulden an der Backe, kann die aber der Hochschule beispielsweise nicht sagen, hier, eure Ausbildung war scheiße, ich möchte gerne mein Geld zurück. Also sowas gibt es beispielsweise auch nicht. Von daher finde ich diesen Begriff Kunde eigentlich schon ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt.
Noch eine Ergänzung? Es ist auch das Beispiel gebracht worden mit der Bahn. Wenn ich dort als Einzelner zur Bahn gehe und sage, okay, ich fahre nicht mehr mit euch, ist es ein ähnliches Phänomen. Also bei der Bahn irgendwie ist man darauf angewiesen, weil es halt der Einzige mehr oder weniger ist. Aber wenn ich als Einziger sage, okay, ich suche mir jetzt andere Wege, um irgendwie mich zu bewegen in dieser Welt, dann kümmert das die Bahn auch recht wenig. Und wenn man dann etwas bewegen will, dann muss man sich halt zusammenschließen. Und dabei sind wir jetzt gerade.
Okay, der nächste Punkt auf der Pinnwand ist effektiveres Studieren. Da müsste man vielleicht nochmal klären, worauf bezieht sich das effektiver? Das heißt schneller, in kürzerer Zeit, mehr Wissen oder worauf bezieht sich das? Und was sind die eure Standpunkte dazu?
Ja. Das stellt halt die Frage, was will man überhaupt mit Studieren erreichen? in der Diskussion ist es halt dann, wenn man von effektiver studieren spricht, dass es halt dann irgendwie ökonomisch verwertbar ist. Die Frage stellt sich dann, muss jedes Studium irgendwie direkten ökonomischen Nutzen haben? Also der Staat, die Gesellschaft hat auch andere Aufgaben als ökonomische Interessen zu vertreten oder auch irgendwie zu erfüllen. Und von daher kann ein effektiveres Studieren auch Positives bedeuten, wenn man halt wirklich gut ausgebildet wird, um in dieser Welt zu wirken. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dieses dann ökonomisch sofort verwertbar ist.
Das heißt praktisch so, dass diese ganzen Soft Skills und ähnliches wegfallen. Ist das der Punkt, worauf das zielt, dass praktisch das Studium nur noch reduziert wird auf gewisse ökonomische Faktoren?
Der Begriff Soft Skills, den du jetzt gerade ansprichst, das ist ja auch schon wieder so ein ökonomischer Begriff, der halt dann auch wieder eine gewisse Vermarktung des Menschen als Humankapital darstellt. Was ist ein guter Philosoph? Jemand, der sich Gedanken über die Welt macht, in Anführungszeichen, und auch ja kritische Gedanken dazu hat und diese dann auch versucht zu kommunizieren. Und ja, aber was ist dann der ökonomische Nutzen, wenn man das in diesem ganz engen Bereich sieht?
Da ist noch ganz kurze Frage von mir. Ich glaube, mit diesem effektiveren Studieren ist, glaube ich, auch ein Wunsch vieler Leute, die das Studium oder den Studienbetrieb von außen betrachten, weil der Student hat nicht das beste Bild in der Gesellschaft. Wo seht ihr daran, um genau den Leuten zu sagen, sage ich mal, die sonst auch, wie gesagt, über Steuersystem, die Hochschulen finanzieren, zu sagen, wir wollen, dass das Studium ist gut oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie seht ihr diesen Punkt?
Da ist das Stichwort Qualität statt Quantität. Also es geht ja auch darum, umso schneller man die Wirtschaft möchte, natürlich, dass am besten alle schon nach 5, 6 Semestern aufhören, um dann gleich in den Arbeitsmarkt einzutreten. Aber umso kürzer das Studium ist, umso mehr ist natürlich dann auch die Qualität. Also man kann nicht irgendwie 8 Semester auf einmal in 5 Semester packen. Insofern wird es natürlich, umso schneller man das Studium abschließt, umso kürzer ist man reduziert, umso schlechter wird halt die Qualität werden, die am Ende rauskommt.
Also das Problem, was wir in Deutschland immer noch haben, ist, dass wir im Vergleich mit anderen Staaten in der OECD, also auch beziehungsweise in Europa, relativ lange Studienzeiten haben. Also wir haben so Durchschnittsstudienlängen von 12 bis 14 Semester, also ungefähr. Nur das Problem ist, dass sich halt die Hochschule sagt, wenn die Leute halt so lange am Studieren sind, kosten die uns natürlich auch mehr. Bei Regelstudienzeit sind ungefähr 8 bis 10 Semester. Das heißt, dass sie die Studierende relativ zügig durch ihr Studium durchkriegen können, dass sie halt der Hochschule nicht wirklich so lange auf der Tasche liegen. Nur das Problem ist, was dabei halt auch nicht wirklich gesehen und auch dadurch halt nicht gelöst wird, ist, dass beispielsweise durch zu wenige Professoren oder so, also dass Lehrveranstaltungen, die normalerweise für 30 Leute konzipiert worden sind, dass da einfach ein Andrang herrscht von 70, 80 Studierenden, die halt auch das mitmachen wollen. Wenn der Kurs oder das Seminar oder die Veranstaltung nur einmal angeboten wird im Semester beziehungsweise im Jahr, muss ich sehen, dass ich das Jahr drauf praktisch dann auch wieder oder dass ich dann in diese Veranstaltung reinkomme. Und dadurch verzögert sich halt oder dadurch verlängert sich das Studium halt auch. Und der Fehler liegt halt nicht so, wie viele behaupten, beim Studierenden selber, der zu faul ist, der sich das nicht aneignet etc., sondern dass die Bedingungen einfach heutzutage in Deutschland zu studieren ja durch relativ negative Faktoren mehr und mehr verlängert wird. Und das kostet natürlich die Hochschule auch mehr Geld. Und es ist kein Geld da, zumindest laut der Politik. Und einfach um dem entgegenzutreten, schiebt man den schwarzen Peter den Studenten zu oder den Studentinnen und sagt, ihr braucht zu lange, ihr müsst das schneller schaffen. Aber die Struktur dahinter, warum das länger dauert, das wird halt nicht groß debattiert und das Problem ist, ja, man sagt, mit mehr Geld für die Hochschule wird das alles besser. Ohne jetzt zu sagen, gut, dann können wir mehr Professoren einstellen oder so, darauf wird sich beispielsweise auch nicht festgelegt.
gut. Nächster Punkt auf der Liste, was haben die Banken davon? Also das kann ich kurz noch beisteuern. Ich habe erst heute gesehen, dass hier an der Uni ein Plakat aufgehangen wurde von einer Bank, die schon Sachen offeriert. Hier kriegt ihr die 500 Euro auf Kredit und so. Das scheint also wirklich, da habt ihr wohl schon recht, dass da ein hohes Interesse der Banken da ist. Ich meine, vielleicht könnt ihr noch mal kurz über die Motive der Banken aufklären. Wie seht ihr das Ganze?
Wir haben mal einige Dinge durchgespielt. Zunächst einmal hat ja die KfW-Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ein staatliches Unternehmen, Kredite angeboten und zu Zinssätzen von 5%, glaube ich. Wenn man das durchrechnet, jeder Einzelne auf seine einzelnen Semester, und wir rechnen vielleicht mal mit 1000, dann muss man sehen, dass durch die Zinsen, Zinseszins, Tilgungsraten und Ähnliches am Ende ein Betrag aufläuft, der einem kleinen Häuschen selbstgebaut gleichkommt, wenn man das denn abgezahlt hat. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass es nicht bei den 20.000 oder 40.000 bleibt, die man erstmal aufgenommen hat, sondern dass da eine ganze Menge aufläuft. Man muss also bis zum Ende schauen. Zweitens haben Banken natürlich, und jetzt nehme ich die privaten Banken, ein Interesse, Profit zu schöpfen. Und die Studenten, wenn sie denn gezwungen sein werden, Kredite aufzunehmen, sind natürlich eine gute Kundschaft. Ich meine jetzt nicht unbedingt diejenigen, die nach ihrem Studium um den einen Arbeitsplatz bangen müssen, sondern diejenigen, die lukrative Jobs dann vielleicht haben könnten. Wir haben über den Zahnarzt geredet, die Juristen in Deutschland weniger, aber sagen wir mal die Mediziner, auch die BWLer. Das könnte also eine Zielgruppe sein, wo eine private Bank sagt, der ist gut, dem biete ich einen Kredit an zu besonderen Bedingungen und danach wird er mir das schön zurückzahlen. Und da entsteht ein neuer Markt und da haben die Banken wieder eine neue Kundschaft. Jetzt, wo die Banken die Kleinkunden wieder entdeckt haben und sich die Finger bei der großen Spekulationsblase 2000 verbrannt haben.
Ganz kurz, vielleicht auch mal meine Nachfrage noch. Wenn man an Studienfinanzierung denkt, fällt dann natürlich auch sofort das BAföG ein. Nun hört man von einigen Stellen zum Bund der deutschen Arbeitgeber schon die Ideen, das BAföG komplett abzuschaffen und das durch diese Geschenkungen zu ersetzen und sowas. Sind eurer Meinung, schätze ich mal, eure Statements dazu, wie weit kann man das vertrauen oder kann man diesen Angeboten überhaupt vertrauen? Wo ist da nachher praktisch, ja, oder wo ist da nachher die Falle oder ist da eine Falle? Das ist die Frage, die sich da, glaube ich, stellt bei der Abschaffung des BAföGs.
Es gibt ja zwei verschiedene Diskussionen. Zum einen dieses Modell der Arbeitgeberverbände, die halt sagen, alle Studis kriegen erstmal 15.000 Euro geschenkt. Das hört sich natürlich schön an. Dafür schaffen wir aber das BAföG ab, dafür schaffen wir das Kindergeld ab, dafür schaffen wir die Kinderfreibeträge ab und finanzieren das so gegen. Gleichzeitig führen wir natürlich Studiengebühren ein von 1.250 Euro pro Semester. Aber wir geben den Studierenden dann die Möglichkeit, einen Kredit in Höhe von insgesamt, glaube ich, 38.000 Euro zusätzlich für das gesamte Studium aufzunehmen, mit Verzinsung und so weiter. Verdoppeln wir das mal eben, dann wissen wir, wie die Gesamtschuld liegt. So, nun müssen wir uns mal angucken, wer profitiert davon und wer profitiert davon nicht. Davon profitieren diejenigen, die derzeit keinen BAföG beziehen, weil sie direkt halt 15.000 Euro kriegen. So viel ist das pro Monat dann auch nicht, das sind 200 Euro. Aber die kriegen 200 Euro mehr als jetzt. Leute, die heute kein BAföG bekommen, das sind meistens Kinder aus reicheren Familien, also wo die Eltern das Studium zahlen können. So, wer verliert denn nun dabei? Nun, das sind diejenigen, die heute BAföG beziehen, weil der Höchstförderungssatz liegt da bei 585 Euro und den bekomme ich dann, wenn ich so bedürftig bin, dass mir meine Eltern keinen Cent zahlen können. Das heißt, ich komme aus einer ärmeren Familie. Das heißt, hier findet eine Umverteilung von unten nach oben statt, ganz klar und ganz offensichtlich, und das ist das Ziel der Arbeitgeberverbände. Das halte ich dann im Übrigen nicht mehr für sozial gerecht. Ich halte dieses Modell allerdings auch irgendwie für eine Utopie und das wird so nicht umsetzbar sein. Das, was kommen wird, ist nach einem eventuellen Wahlsieg 2006 von Schwarz-Gelb, vielleicht auch mit Rot-Grün, ich will mich da nicht festlegen, eine generelle Abschaffung des BAföGs und komplette Umwandlung in ein Kreditsystem. Und solche Vorschläge gibt es durchaus schon in der Debatte. Der Hamburger Wissenschaftssenator Jörg Dräger, der zwar parteilos ist, aber immerhin einer CDU-Regierung angehört und immer für solche Schandtaten dann der Erste ist, der sowas sagen darf. Und danach wird es dann in der CDU diskutiert. Der hat bereits vor ein paar Wochen auf einem KfW-Symposium gesagt, lass uns doch das BAföG abschaffen, machen wir einen kompletten Kredit draus. Und dann kann man sich mal durchrechnen, was das Ganze dann heißt. Lebenshaltungskosten liegen derzeit bei rund 45.000 Euro für ein durchschnittliches Studium. Auch hier verdoppeln wir das, liegen wir bei 90.000. Rechnen wir mal nur 500 Euro Studiengebühren dazu, sind das nochmal 10.000 obendrauf, dann haben wir schon einen sechsstelligen Verschuldungsbetrag. Ja, dann glaube ich nicht, dass die Studierenden aus bildungsfernen Schichten künftig noch Studierende sein werden, sondern sie werden sagen, dann mache ich doch lieber eine Ausbildung, bevor ich dieses Wagnis in Kauf nehme.
Wir waren jetzt schon bei den alternativen Angeboten, was wie Studiengebühren gezahlt werden können, wie sie realisiert werden könnten. Dort sehe ich jetzt auf der Pinnwand den nächsten Punkt, Studienkonten und Bildungsgutscheine. Das Wort hat man jetzt oft gehört, aber was steckt wirklich dahinter? Kurz eure Einschätzung und eure Statements dazu.
Sorry. Ja. Also Studienkonten ist die angebliche sozialdemokratische Alternative. Durchaus mit einem theoretischen Unterbau, der allerdings so nicht umgesetzt wird. Also das Konzept ist relativ, ist es eben nicht einfach. Das Konzept sieht so aus, man bekommt eine gewisse Anzahl von sogenannten Bildungsgutscheinen oder halt ein Studienkonto, was dann identisch wäre, zur Verfügung gestellt. Und mit diesen Einheiten kann ich dann kostenfrei bestimmte Veranstaltungen besuchen. So, gleichzeitig kann man das auch noch ganz wunderbar einsetzen zur Finanzierung der Hochschulung zur Verteilung der Mittel, also das war eine nachfrageorientierten Verteilung der Mittel. Wird de facto momentan nicht so gemacht, aber das Modell sieht dann so aus, wenn ich meinen Bildungsgutschein oder einen Punkt von meinem Konto an die Hochschule abgebe oder an die Hochschule zahle, dann überweist dann das Land der Hochschule einen bestimmten Betrag. So. Ja, der Hintergedanke ist halt der, die Hochschulen, die dann attraktiv sind, die von vielen Studierenden besucht werden, die bekommen dann halt mehr Geld als die Hochschulen, die nicht so viele Studierende an sich ziehen können. So, das Problem bei der ganzen Geschichte ist dann aber, dass die Hochschulen, dass dann Hochschulen bzw. Studiengänge bevorzugt werden, die attraktive Studiengänge haben, beziehungsweise Studiengänge haben, wo es Massenveranstaltungen gibt. Im BWL kann ich locker eine Einführungsveranstaltung mit 1.000, ich erlebe es in Münster an der Universität auch mit 2.000 Leuten durchaus, wo die in 4 Hörsälen sitzen. Ja, so ist das. Mache ich eine Vorlesung mit irgendwie 2.000 Leuten dafür darf ich dann einen Punkt von meinem Konto zahlen. So. Andere Fächer sind dann etwas personalintensiver, weil einfach weniger Studierende daran teilnehmen. Nehmen wir mal Ägyptologie oder Byzantinistik oder was, also diese ganzen Orchideenfächer. Das heißt, die geraten dann ins Hintertreffen und es wird dazu führen, dass die Hochschulen sich sehr stark nach diesen stark nachgefragten Fächern ausrichten werden, weil die dann ökonomisch verwertbar sind. So, das soweit zur Theorie. Soweit sind die SPD-geführten Bundesländer aber noch lange nicht. Was sie momentan machen ist, sie führen Studienkontenmodelle ein, die es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt, die jetzt in Berlin wieder diskutiert werden, auch in Schleswig-Holstein mal diskutiert wurden, bevor es den Heidemörder gab. Daher wird es die in Schleswig-Holstein jetzt sicherlich erstmal nicht geben, aber in Mecklenburg-Vorpommern überlegt man halt auch. Und dann macht man das ganz einfach so, dass es de facto ein Langzeitstudiengebührenmodell ist. Das heißt, man hat die 1,5-fache Regelstudienzeit zur freien Verfügung. Danach darf man dann 650 Euro zahlen. So, es handelt sich aber halt hier ein anderes Instrument, also um eine Langzeitstudiengebühr und nicht um allgemeine Studiengebühren und hat dementsprechend auch wenig zu tun damit an sich, wie finanziere ich Hochschulen, sondern es ist eher ein ordnungspolitisches Instrument momentan. Ich habe das ordnungspolitische Ziel, kurze Studienzeiten zu erreichen, das möchte ich mit finanziellem Druck erreichen.
Okay, als allerletzten Punkt auf unserer Pinnwand steht dort, welche Ungerechtigkeiten gibt es im Bildungssystem? Spielt wahrscheinlich so auf die generelle Misslage, die wir jetzt schon haben, an. Wo seht ihr da die Punkte und was habt ihr da konstruktive Vorschläge oder alleine schon mal die Nennung wäre schon einiges wert?
Na, herzlich willkommen in Deutschland. Wir haben hier ein Bildungssystem, das von Anfang an auf Konkurrenz baut. Wir haben ein dreigliedriges Schulsystem, das von Anfang an aus Gewinnern und Verlierern besteht. Der Staat möchte nämlich gar nicht, dass alle Leute studieren, sondern dass eben auch ein Teil normaler Maler und Lackierer wird. Und die Wirtschaft hat großes Interesse natürlich daran, dass sie viele Arbeiter hat und nämlich nur wenig Qualifizierte, die sie dann einstellen kann. Also von Anfang an ist das ganze Bildungssystem halt darauf aufgebaut, dass halt nur ein Teil von allen Leuten studieren kann. Deswegen gibt es halt auch die Hauptschule und sonstige kleinere Formen und eben nicht, dass alle studieren können.
Ich glaube, wir beginnen mit den Ungerechtigkeiten noch weitaus früher, nämlich durchaus wirklich im Kindergartenbereich, im Bereich der Kindertagesstätten. Momentan dienen Kindergärten ja eigentlich so eher der Kinderaufbewahrung. Also es ist eher ein familienpolitisches Instrument. Wie vereinbare ich jetzt Berufsleben mit Familie? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Kinder irgendwo abzugeben. Ich glaube, wir müssen die Diskussion darüber führen, wie wir den Bereich der Kindergärten, der Kindertagesstätten in das Bildungssystem integrieren. integrieren, dass da tatsächlich auch Bildungsarbeit schon gemacht wird, um dort halt auch schon gewisse Defizite auszugleichen, die gegebenenfalls schon da sind, weil die werden in einem sehr frühen Stadium schon angelegt. Und dann kommen wir tatsächlich in den Bereich der Schule, erstmal der Grundschule. Momentan wird in den meisten Bundesländern nach der Klasse 4 ziemlich gnadenlos gesiebt. Also das ist auch statistisch erwiesen, dass da die erste große Hürde ist tatsächlich, wenn ich zugeteilt werde auf einen der drei Schultypen. Das hängt maßgeblich von meiner sozialen Stellung ab, auf welchen Schultyp ich dann nun wechseln darf. Der nächste große Schritt ist dann der Wechsel in die gymnasiale Oberstufe oder halt in die Oberstufe der Gesamtschulen. Auch hier hab ich halt ein deutliches soziales Bild und die nächste Selektionshürde ist dann halt der Zugang zur Hochschule, auch hier wieder nur weniger aus den sogenannten bildungsfernen Schichten. Da gibt es einen klaren Bildungstrichter, so genannt, der das halt ganz gut deutlich macht. Und ich glaube, man muss halt tatsächlich eine umfassende Diskussion darüber führen, wie man sich ein Bildungssystem, das sehr durchlässig ist, gestaltet ist, hier in Deutschland hinbekommt, wo man dann eben von der Kindertagesstätte bis praktisch sogar zur Weiterbildung, darüber wird im Übrigen in Deutschland noch kaum diskutiert, durchlässig ist, dass das vernünftig konzeptioniert ist und auch entsprechend ausreichend finanziert ist. Das ist sicherlich eine große Diskussion, die geführt werden muss. Nur momentan halten wir uns ja damit auf, dass wir Detaildiskussionen über Studiengebühren führen oder über sonstige alberne Sachen.
Ja, damit haben wir eigentlich generell, sage ich mal, jetzt die Liste durchgearbeitet. Das waren wohl auch im großen Teil die Fragen, die euch hier auf dem Seminar beschäftigt haben. Ich habe nochmal so ein bisschen die Frage nach dem Ausblick. Was wird passieren? Was ist so zu erwarten? Wo werdet ihr euch engagieren? Was sind vielleicht auch nächste Veranstaltungen, auf die ihr hinweisen würdet? Also einfach ein kleiner, kurzer Blick in die Zukunft. Wie schaut's?
Also das Seminar jetzt am Wochenende sollte ja nicht nur dazu dienen, dass wir uns allgemein ein bisschen in die Debatte einführen und gucken, was gerade so geht, sondern ein Teil davon ist beispielsweise auch, wie strenge ich Kampagnen an, was mache ich da, was mache ich richtig, was würde ich falsch machen, also was lässt man lieber sein. Und ich denke, wir haben ja morgen noch und spätestens da werden wir dann auch über einzelne spezielle Aktionen direkt hier in Thüringen beraten, also sehen, dass wir irgendwas noch halbwegs Vernünftiges auf die Beine stellen. Ich denke mal, das werden wir, wie gesagt, morgen sehen. Das nächste Große, was jetzt im Endeffekt ansteht, wäre dann mehr oder weniger der 1. Mai, an dem wir dann, an dem Gewerkschaften ihre Mai-Demos etc. halt durchführen werden und da werden wir uns dann als Studierendenvertretung oder Vertreter halt der Studierenden hier in Deutschland beziehungsweise hier in Thüringen uns auch äußern dazu und versuchen ein breiteres Publikum allein oder für diese Diskussion zu erreichen, um einfach eine Diskussion anzustoßen, die speziell hier in Thüringen mehr oder minder verschleiert wird mit dem Argument bis 2009 gibt es keine Studiengebühren und von daher auch keine Diskussion. Und alleine, um denen entgegenzuwirken, werden wir den 1. Mai halt dafür nutzen, um ein bisschen aufmerksam zu machen.
2008, 2009 ist wahrscheinlich die Tochter vom Ministerpräsident Althaus fertig mit Studieren und dann kann ja die Studiengebühr kommen. Spaß beiseite. Für mich ist so ein Datum überhaupt nicht haltbar. Die Zwänge oder die sogenannten Zwänge werden irgendwann kommen und dann wird die Landesregierung gar nicht anders können und dann muss sie leider Gottes die Studiengebühr einführen. Deshalb ist mein Anliegen, dieses Thema nicht nur hier in Studentenkreisen oder in interessierten Kreisen zu diskutieren, sondern auch aufzuklären und in die Schulen zu gehen. Insbesondere in die Gymnasien, denn das werden die Betroffenen von morgen sein. Und die haben von dem, was auf sie zukommt, von den Verschuldungen, die wir gesagt haben, von dem ganzen Stress, noch gar keine Ahnung. Die haben andere Themen, die müssen sich auf Klausuren vorbereiten, die müssen Mathe bestehen und dieses und jenes. Die wissen gar nicht, was auf sie zukommt und ob sich ein Abitur überhaupt für sie lohnt. Denn am Ende können sie sich das Studium dann nicht leisten. Die Thüringer Landesregierung versucht gerade durch die Hintertür Schulgeld einzuführen. Das heißt, das Schulgeld kommt eher als die Studiengebühren, auch wenn die Landesregierung sagt, es wäre für Bücher. Ja. Das werden wir morgen noch diskutieren und wir werden auch am 1. Mai Unterschriftenaktionen, Aufklärungsaktionen machen, um da den Leuten die Augen zu öffnen, dass sie eigentlich nur verarscht werden. Ja.
Ja, gut. Wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind und vielleicht noch etwas mehr wissen wollen über die Themen, wo können sie sich informieren? Was sind eurer Meinung nach die interessantesten Plattformen, vielleicht im Internet, Adressen, Ähnliches?
Also die erste Internetadresse ist auf jeden Fall www.abs-bund.de und man kann auch unter www.abs-thüringen.de gucken. Und ansonsten auf jeden Fall auch die Gewerkschaften oder ja, ne.
Oder halt direkt in den Hochschulen, die Sturis, eigentlich der gesamten Thüringer Hochschulen, befassen sich mit dem Thema, können dazu halt auch Informationen geben, sind auch relativ gut vernetzt untereinander. Also wenn es da Probleme gibt, besteht dann auch der Kontakt zu anderen Hochschulen. Und ja, wie gesagt, für Informationen sind wir gerne bereit, also die weiterzugeben, wenn wir Aktionen machen oder so, oder sich einfach Studis da anschließen wollen, sagen, okay, ich habe da auch was dagegen, ich möchte gerne euch unterstützen oder überhaupt meine Meinung kundtun, können Sie jederzeit, denke ich mal, zu den Sturis oder zu den Gewerkschaften kommen. Und Aktionen sind immer geplant und wir sind über jede Hilfe dankbar.
Ganz kurz vielleicht auch die Frage, also man kann sich mit euch auch wirklich per E-Mail an mit Fragen richten und dass dort halt, wenn man zu Begriffen Probleme hat oder ähnliches, also es geht nicht gleich nur darum, wenn ich da euch eine E-Mail schreibe, dass ich gleich mit in die Pflicht genommen werde und auf die nächste Veranstaltung geschleppt werde, sondern ihr seid also auch generell beratend, steht ihr zur Verfügung. Alles klar.
Ja, jetzt ist das ganze Thema Bildung angesprochen worden. Da gibt es zwei Dinge zu beachten. Zum einen, was will die Gesellschaft mit Bildung anstellen? Also diese Diskussion, die muss geführt werden. Die ist ja auch angesprochen worden jetzt in dem Sinne, dass halt schon im Kindergarten gewisse Bildung durchgeführt werden soll. Und das ist halt die Frage nach dem Bildungsbegriff, der ist zu führen. Und das Zweite ist, jetzt hat es halt alles sich um das Studieren, um Kindergärten gekreist und diese Probleme. Es gibt nicht nur Studenten und das ist uns auch hier auch bewusst geworden oder schon auch vorher bewusst geworden und wir sind auch darauf eingegangen, dass auch andere gesellschaftliche Kreise Probleme gegenwärtig haben und die sind auch mit zu berücksichtigen. Auch wenn das jetzt hier in diesem Rahmen halt sich sehr um Studiengebühren gedreht hat, so ist das doch nur ein Bereich eines Gesamtprozesses, der sich derzeit in der Gesellschaft befindet und der sich in Bewegung befindet und wo weitere Schritte zu folgen haben, damit sich die Situation für alle verbessert.
Gut, ich bedanke mich. Ich schätze mal zu dem Kernpunkt, was die Studenten vor allem jetzt angeht, zum Thema Studiengebühren, sind heute einige Informationen eingeflossen. Wie gesagt, Internetadressen wurden genannt, wenn mehr Informationen gewünscht sind. Und ich wünsche euch für morgen, für den letzten Tag eures Seminars, noch viel Erfolg. Danke.